SWR 2 Wissen.
Morgens um 6:30 in einer Halle des Deutschen Wetterdienstes auf dem Hohen Peißenberg in Oberbayern. Die Technikerin Dietlin Petersen hat den Stutzen der Ballonhülle über den Auslass einer Wasserstoffleitung gestülpt und öffnet den rot leuchtenden Absperrhahn der Druckflasche. Das Gas strömt in die vorgewärmte, hauchdünne Gummihülle. Nach einigen Minuten schwebt der Ballon mit einem Durchmesser von knapp 2 Metern über dem Füllstutzen. Mit einer einfachen Balkenwaage kontrolliert Petersen den Auftrieb.
2550 Gramm heute. Das richtet sich nach dem Wetter. Wir haben heute Nebel, eventuell noch ein bisschen Niederschlag. Und sonst haben wir so 2100 bis 2700 Gramm Wasserstoff. Er soll nur einmal das Gespann tragen und zum Zweiten soll er eine bestimmte Geschwindigkeit haben. 320 bis 360 Meter pro Minute. Jetzt muss ich gleich zudrehen.
Höher hinaus, mit Gasballonen in die Stratosphäre. Eine Sendung von Dirk Asendorf.
Der Wetterballon ist jetzt prall gefüllt. Petersen muss noch die kleine Pumpe in der vorbereiteten Messsonde anstellen und das in Styropor verpackte Gerät unter dem Ballon hängen. So.
Jetzt befestige ich die Schnur am Ablaufwerk. Das Ablaufwerk hat etwa 30 Meter Schnur. Also ich weiß nicht, wie viele Knoten man morgens macht. Gleich ist er weg.
Die Kirchenglocke am Fuß des 988 Meter hohen Bergs hat 6:45 geschlagen. Zeit für den Aufstieg. Dietlin Petersen öffnet das elektrische Rolltor und zieht den Ballon über sich ins Freie. Eine dicke Wolke hat den Berggipfel in Watte getaucht. Es fällt leichter Nieselregen.
So, jetzt lasse ich ihn los.
Schon nach wenigen Sekunden ist der Ballon in der Wolke verschwunden. Doch für die nächsten 2 Stunden wird die Sonde ihre exakte Position sowie Messwerte zu Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Ozongehalt an die Wetterstation funken. Nicht nur auf dem Hohen Peißenberg, an hunderten Startplätzen überall auf der Welt steigen jeden Tag mit Wasserstoff oder Helium gefüllte Gasballone durch die Atmosphäre in die darüberliegende Stratosphäre auf. Bis weit oberhalb der höchsten Flugrouten sammeln sie Messwerte und Bilder für die Wettervorhersage, die Atmosphärenforschung oder die Beobachtung von Erde und All. Für besondere Aufmerksamkeit sorgen immer wieder Menschen, die sich mit Höhenballonen über die Tropopause in 10 bis 15 Kilometern Höhe hinaus bis in die Stratosphäre wagen. Pionier war 1931 der Schweizer Physiker Auguste Piccard. 1957 erinnerte er sich in einem Interview mit dem Südfunk Stuttgart an den Höhenweltrekord.
Als Physiker haben mich verschiedene Fragen interessiert, die man durch Ballonfahrten lösen kann.
Ja.
Um da eine gewisse Frage zu entscheiden, musste ich auf 16.000 Meter Höhe steigen.
Aber das hat man ja bisher gar nicht gekonnt.
Ja, das war noch niemand oben gewesen, musste einen besonderen Ballon bauen. Aha. Das war eine besondere Schwierigkeit.
Und wie sah dieser Ballon aus?
Also der Ballon musste sehr groß sein natürlich und sehr leicht. Man durfte ihn, das war die Hauptsache, ihn anfangs gar nicht ganz füllen, sonst hätte er viel zu viel Auftrieb gehabt. Er hatte 30 Meter Durchmesser, also 14.000 Kubikmeter Inhalt. Und beim Start war nur die oberste Galotte mit Gas gefüllt. Und wenn der Ballon steigt, dehnt sich das Gas aus und die Hülle wird allmählich sich runden. Und wenn wir auf der nötigen Höhe sind, ist die Hülle kugelförmig.
Soweit die Theorie. In der Praxis ging dann am 27. Mai 1931 allerdings einiges schief. Der Ballon war über Nacht auf dem Startplatz, einem Fabrikgelände in Augsburg, mit Wasserstoff befüllt worden. Darunter hing die Druckkabine, in die Piccard zusammen mit seinem Assistenten Paul Kipfer stieg. Dann drückte eine Windböe den Ballon auf das Fabrikdach. Dabei verklemmte sich das Seil für die Bedienung des Ventils, mit dem an der Ballonoberseite Wasserstoff abgelassen und damit der Auftrieb gebremst werden sollte. Gleichzeitig riss die Halteleine. Piccard konnte gerade noch die Luke schließen, dann schoss sein Gefährt viel zu schnell in die Höhe.
In 25 Minuten waren wir auf
15.000.
Das sehen Sie, so ungefähr sah es aus, da waren wir da drin, eingeschlossen in der Kabine, 17 Stunden lang.
17 Stunden?
Aber das ging Luft oder erneuert, chemisch, das ging ganz gut.
Und dann, wie sind Sie runtergekommen?
Ja, am Abend, wenn die Luft sich ab der Sonne sich kühlt, dann kommen wir runter auf den Gurgelgletscher, sind wir gelandet.
Da liegen Sie.
Das da liegen wir auf dem Gletscher auf 2800 Meter mir gelandet.
Haben Sie nicht das Gefühl gehabt, das sei eine harte Landung gewesen?
Ja, der Schnee war weich, es ging also. Das war nicht schlimm.
Eine kalte Nacht mussten die Bruchpiloten noch in ihrer engen, kugelförmigen Kabine ausharren. Dann konnten sie nach Obergurgl in Tirol absteigen. In der Presse wurde Picard als Kolumbus der Stratosphäre gefeiert. Dem österreichischen Rundfunk erklärte er, was er dort oben eigentlich wollte.
Es mag Ihnen genügen zu wissen, dass wir auf 16.000 Meter Höhe die kosmische Strahlung haben können messen. Außerdem haben wir durch unseren Aufstieg in die Stratosphäre gezeigt, dass man sich vor der großen Höhe gar nicht zu fürchten braucht und dass der Mensch in der Stratosphäre ganz gut leben kann, natürlich nur in luftig verschlossener Kabine. Ich denke, dass Sie es noch erleben werden, dass die Kurzflugzeuge in fahrplanmäßiger Fahrt in 10 Stunden von Europa nach Amerika fliegen werden.
Es war die Ankündigung einer unglaublichen Sensation. Ozeandampfer brauchten Anfang der 1930er Jahre für die Überquerung des Nordatlantiks eine knappe Woche. Charles Lindbergh hatte kurz zuvor den großen Teich zwar erstmals im einmotorigen Kleinstflugzeug überwunden, musste für die Strecke von New York nach Paris jedoch 33 Stunden am Steuerknüppel sitzen und sich dabei von den Turbulenzen in niedriger Flughöhe durchrütteln lassen. 1958 starteten dann tatsächlich die ersten Passagiermaschinen mit Düsenantrieb zwischen Europa und den USA, 27 Jahre nach Picards weitsichtiger Vorhersage. Heutige Verkehrsflugzeuge sind in bis zu 15 Kilometern Höhe am unteren Rand der Stratosphäre unterwegs. Das hat einen physikalischen Grund, den Auguste Picard bereits damals klar erkannte.
Hier am Boden haben wir rund gesprochen, ein Gramm Luft in jedem Liter, der uns umgibt. Wenn wir auf 5000 Meter steigen, haben wir ungefähr die Hälfte, auf 10.000 vierten Teil. Jeweils, wenn wir auf 5000 Meter gehen, sinkt die Luftdichte auf die Hälfte. Wenig Luft, also wenig Luftwiderstand, also große Geschwindigkeit. Weitere Vorteile. Dieses beständige Stoßen und Schaukeln, das das Flugzeug im Luftmeer erleidet, wenn es näher des Bodens ist, das rührt her davon, dass einzelne Luftsäulen von dem warmen Boden hinaufgetrieben werden. In der Stratosphäre hört nun das vollständig auf. Wir haben fast keine vertikalen Bewegungen, nur ganz langsam.
Heute sind wir es gewohnt, am Flugzeugfenster einen ruhigen Blick von oben über weiße Wolkenberge schweifen zu lassen. Damals war Auguste Picard einer der ersten Menschen, die Atmosphäre und Erde aus dieser Perspektive mit eigenen Augen gesehen hatten. Ein Erlebnis, das ihn im Hinblick auf künftige Flugzeugpassagiere bereits ins Schwärmen brachte.
Weil man über den Wolken ist, wird es beständig schön sein, der Sonnenschein. Bei schönem Wetter wird man den Boden sehen, bei schlechtem Wetter das Nebelmeer. Und das Nebelmeer ist mindestens so schön wie die Erde. Es gibt wenig Leute, die wissen, wie prächtig, wie wunderbar es ist, hoch über dem Nebelmeer, unter einem blauen Himmel, in greller Sonne dahin zu gleiten.
Morgen.
Albert, morgen.
Für Dietlin Petersen und ihre Kollegen vom Deutschen Wetterdienst sind die Ballonaufstiege auf dem Hohen Peißenberg Routine. Sie selber bleiben schließlich am Boden. Dreimal die Woche treffen sie sich für die Vorbereitungen morgens um 5:30 im Labor. Das Zusammenbauen der Messsonde ist Handarbeit. Alle Teile müssen vor dem Start auf Funktionsfähigkeit getestet werden. Besonders aufwendig ist das für die Erfassung des Ozonanteils der Luft. Zum Einsatz kommt ein sogenannter Bubbler.
Wir haben hier einen Silberdraht und hier einen Platingitter und innen drin ist eine Kaliumjodidlösung. Und wenn die Ozonsonde in der Luft ist, zieht sie hier außen Luft an. Es kommt durch diesen Schlauch in den Bubbler und wenn Ozon darin ist, reagiert das mit dem Silberdraht und dem Platingitter und dem Kaliumjodid. Das wird umgewandelt dadurch, letztendlich in Strom und dann können wir das messen.
Die Technik ist robust und altmodisch. Seit Beginn der Ozonmessung auf dem Hohen Peißenberg im Jahr 1967 wurde sie nicht verändert. Der Meteorologe Ulf Köhler erklärt, warum.
Wir sind die einzige Station weltweit, die diese Art von Sonde, die sogenannte Brouwer-Mass-Sonde, noch fliegen. Es gibt mittlerweile seit 40, 50 Jahren bessere Sonden. Die ECC-Sonden, die weltweit dann an allen anderen Stationen geflogen werden. Plus wir haben für uns beschlossen, dass wir diese alte Sonde weiterfliegen, damit die Kontinuität gewahrt bleibt, die sogenannte Homogenität der Messreihe einfach erhalten bleibt. Wir wollen ja einen Trend über Jahrzehnte hin messen. Und da ist es besser, wenn ich dann, selbst wenn die Messung nicht ganz richtig ist, über die Jahrzehnte hin immer das Gleiche messe, den gleichen Fehler mache und dann kann ich den Trend genau bestimmen. Wenn wir jetzt vor 10, 20 Jahren gewechselt hätten, wie es viele andere Stationen gemacht haben, dann hätten wir einen Bruch in der Reihe und damit große Schwierigkeiten zu sagen, wie hat sich der Trend weiterentwickelt.
Deutlich zeigt die lange Messreihe das Entstehen des Ozonlochs in den 1980er Jahren und die langsame Erholung der schützenden Spurengasschicht in der Stratosphäre nach dem im Montreal-Protokoll vereinbarten weltweiten Verbot von Fluorkohlenwasserstoffen. Einzelne Jahre fallen aus diesem langfristigen Trend aber immer wieder heraus. So wurde 2010 bereits über das Ende des Ozonlochs gejubelt, doch das war voreilig.
Da war auf einmal die Zirkulation verändert. Die nordatlantische Oszillation, das ist das Verhältnis zwischen Islandtief und Ozonhoch. Und das ist in dem Jahr 2010 gekippt, dass wir plötzlich sehr viel Ozon hatten. Wo man gedacht hat, oh, es erholt sich. Und das Jahr drauf ist es wieder in die andere Phase gekippt und dann hatten wir plötzlich sehr wenig Ozon. Und hatten auch in dem Jahr 2011 so ein Ozonloch über dem Nordpol. Und das hat zusammengewirkt und hat uns den drittniedrigsten Wert aller Zeiten verschafft. Der war nur deswegen nicht der niedrigste, weil die zwei niedrigsten, die waren nach dem Vulkanausbruch. Der Pinatubo, der 1991 ausgebrochen ist, der hat uns in den zwei Folgejahren sehr viel Ozon zerstört, hat sich dann ja wieder erholt. Aber da hatten wir dann hier am Hohen Peißenberg die niedrigsten Werte, 92, 93, die je gemessen worden sind, aufgrund eines natürlichen Vorgangs eines Vulkanausbruches. Seitdem hatten wir keinen so großen Vulkanausbruch mehr, deswegen sieht man in der Ozonschicht nicht mehr diese natürlichen Effekte.
Wie eine zarte Haut spannt sich die Atmosphäre um die Erdkugel. In 10 bis 15 Kilometern Höhe endet die Troposphäre, in der sich praktisch das gesamte Wettergeschehen abspielt. Die schützende Ozonschicht befindet sich darüber, in der Stratosphäre. Sie kann nicht nur mit Gasballonaufstiegen untersucht werden. Schon seit 50 Jahren wird Ozon auch mit Radargeräten vom Boden und von Satelliten aus gemessen, inzwischen auch mit Lasern. Doch die neue Technik hat die alte nicht ersetzt, sondern immer nur ergänzt.
Wir haben irgendwann in den 80er Jahren unser UV-Laser, das sogenannte LIDAR-System, aufgebaut, wo man gesagt hat, dann können wir die Sonden vergessen. Mittlerweile laufen beide parallel, weil es einfach wichtig ist, zwei völlig unabhängige Messsysteme zu haben, um festzustellen, ist irgendwas mit einem Messsystem falsch. Man kann beide miteinander vergleichen. Die Sonde geht von 0 bis 30, das LIDAR geht von 15 bis 50 Kilometer Höhe. Also es ist nicht so einfach, dass man sagt, ich habe jetzt ein neues Messgerät und das ersetzt alles. Die sind meistens dann eben auch sehr empfindlich und sind nicht in Betrieb so robust und stabil wie zum Beispiel so ein Dobson-Spektrometer. Da haben wir schon welche hier gehabt, die sind mal vom Tisch gefallen und haben immer noch gemessen. So ein neues Brouwer-Spektrometer, wenn das vom Tisch fällt oder von seinen drei Beinen, dann ist es kaputt. Das haben wir repariert und es hat hinterher wieder genauso gut gemessen wie vorher.
Was macht das Signal? Wir verlieren ihn wieder.
Was, echt?
Ja.
Schon wieder so schlecht.
Schon nichts mehr da.
Das kann doch nicht wahr sein.
Mitten im Aufstieg schwächelt das Funksignal der Messsonde. Die neue Empfangsantenne macht Probleme. Zum Glück ist die alte noch betriebsbereit. Der Ballon hat die Troposphäre bereits hinter sich gelassen und steigt weiter auf. Jede Sekunde treffen ein bis zwei neue Messwerte ein. Auf dem Computerbildschirm sind sie als Linien zu sehen, die mit zunehmender Höhe immer länger werden. Ulf Köhler kann das Geschehen über ihm gut darin erkennen.
Da sieht man die Abnahme der Temperatur in der Troposphäre, wo das Wetter ja stattfindet. Jetzt haben wir hier Tiefstemperatur gehabt von minus 54 Grad. Das ist ein ganz normaler Wert. Jetzt schauen wir, tun wir noch die Feuchte dazu. Genau. Das hier, da sieht man jetzt unsere Wolken hier, recht heftig da bei uns, wo wir jetzt die niedrigen Wolken und dann nochmal eine höhere Wolkenschicht bis 5-6 Kilometer und dann geht die Feuchte stark zurück. Da also die Wolkenobergrenze ist ungefähr bei 6 Kilometer und dann jetzt in der Tropopause geht die Feuchtigkeit auf Null runter, fast. Also in der Stratosphäre haben wir normalerweise Luft, die völlig wasserdampfarm ist. Jetzt sieht man auch schön hier, wo die Ozonschicht ist, so etwas knapp über 20 Kilometer, das Maximum hier. Was man jetzt auch noch schön sieht, das sind sogenannte Sekundärmaxima. Die treten so im Frühjahr verstärkt auf. Das ist polare Ozonschicht, weil da ist die Ozonschicht niedriger. Also wir haben in der Höhe ein Luftpaket bekommen, was aus dem Norden reingezogen ist. Und deswegen hat man hier auch nochmal so ein Maximum.
In den Diagrammen sieht das Geschehen in der oberen Atmosphäre recht harmlos aus. Für einen Menschen ist es eine extrem lebensfeindliche Umgebung.
Door is open, door stop is engaged. Item 27, lift legs into the door threshold. Okay, item 29, release seat belt. Attaboy, that's good. Okay.
Es ist der 14. Oktober 2012. 38 Kilometer über der Walker Air Force Base in New Mexico, USA, hat der Österreicher Felix Baumgartner Helm und Raumanzug geschlossen und die Tür seiner Druckkapsel geöffnet, die frei unter einem Heliumballon baumelt. Noch ein paar letzte Tests, dann wird er in die Tiefe springen.
Start the cameras. And our guardian angel will take care of you.
The whole world is watching you. At least you can see what I can see. Sometimes your ears can get up really high.
Jump her away.
Es beginnt ein freier Fall über 36 Kilometer. Baumgartner erreicht dabei Überschallgeschwindigkeit und kommt heftig ins Trudeln.
Speed 700. Speed 725. Speed 729 and decelerating. Going, Felix, at a stable descent.
2,5 Kilometer über dem Boden öffnet der damals 43-jährige Extremsportler seinen Fallschirm und schwebt 9 Minuten nach dem Absprung sanft zu Boden. Gleich 3 Weltrekorde hat er dabei gebrochen. Die höchste Ballonfahrt, den tiefsten freien Fall und die größte Geschwindigkeit eines Fallschirmspringers. Ein paar Jahre zuvor hatte Bertrand Piccard, der Enkel des Höhenballonpioniers Auguste Piccard, ebenfalls einen Rekord aufgestellt. In 20 Tagen umrundete er zusammen mit seinem Kollegen Brian Jones in der Druckkapsel eines mit Helium und Heißluft gefüllten Höhenballons ohne Zwischenstopp die gesamte Erde.
It's fabulous. Thank you.
Die Erleichterung der Piloten nach der Landung in der ägyptischen Wüste war groß und das war auch die öffentliche Aufmerksamkeit. Auch Larry Walters ist mit einem Ballonaufstieg berühmt geworden. Anders als Felix Baumgartner oder Bertrand Piccard brauchte der kalifornische LKW-Fahrer im Juli 1982 dafür aber keine millionenschweren Sponsoren und kein großes Team. Seine Bodencrew bestand aus ein paar Nachbarn und seiner Freundin. In deren Vorgarten hatte er 42 Wetterballons mit Helium gefüllt und an einem Gartenstuhl aus dem Baumarkt befestigt. Darauf saß Walters auf dem Rücken ein Rettungsfallschirm, neben sich Funksprechgerät, Höhenmesser, Erste-Hilfe-Kasten, Taschenmesser, Trockenfleisch und Cola als Proviant sowie 8 Wasserkanister als abgießbaren Ballast für die Regulierung des Auftriebs.
We're delighted to have this gentleman with us tonight. Please welcome Larry Walters.
In der David Letterman Show erklärte er wenig später sein Flugkonzept. Schon als 13-jähriger Junge war er beim Besuch eines Ladens für Marinezubehör darauf gekommen.
Ich sah einen Wetterballon unter der Decke hängen und da hatte ich die Idee, dass sie mich in die Höhe ziehen, wenn ich nur genug davon aufblase. amerikanischen Erfindungsreichtum nenne ich das. Auf den Tonaufnahmen können Sie hören, wie sehr ich mir selbst und meinem Gefährt vertraute. Ich wusste, was ich tat. Ein Gartenstuhl war einfach die am besten geeignete Ausrüstung. Ich habe ihn dem Larry-Foltertest unterzogen und er hat das überlebt. Ich hatte die volle Kontrolle über mein Fluggerät.
Yes, I did. I had complete control of my craft.
Auch an die Landung hatte Walters gedacht. Mit einer Luftpistole wollte er einzelne Ballons zerschießen und so den Sinkflug einleiten. Doch als er in gut 5000 Metern Höhe damit begann, zwei Linienflugzeugpiloten hatten ihn da bereits gesichtet, fiel ihm die Pistole aus der Hand. Doch sein Gartenstuhl begann trotzdem zu sinken. Langsam schwebte Walters Richtung Erde zurück.
This was the fulfillment of a 20-year dream.
Es war die Erfüllung eines 20-jährigen Traums. Ich habe ihn verwirklicht. Heute bin ich der glücklichste Mensch.
Leider hielt das Glück nicht lange an. Die Luftfahrtbehörde forderte $4,000 Strafe für die unautorisierte Verletzung des Luftraums über dem internationalen Flughafen von Los Angeles. Und die Pläne für die Verfilmung seines Abenteuers scheiterten. Walters schlug sich als Wachmann und Ranger durch und nahm sich einsam und vergessen 11 Jahre nach der Luftfahrt im Gartenstuhl das Leben.
Jo, der geht heute schön hoch hinauf.
Höhenrekorde, Längenrekorde, Leichtsinnsrekorde, mit frohem oder traurigem Ende. Immer wieder sorgen Ballonaufstiege für Schlagzeilen. Doch der Erkenntnisgewinn derartiger Abenteuer ist eher gering, meint der Meteorologe Ulf Köhler. Seine Messsonde ist von ihrem Ballon inzwischen 27 Kilometer hinauf befördert worden.
Das macht keinen Sinn, da einen Menschen hochzuschicken. Der kann das auch nicht besser als so ein kleines Messgerät, was da sich seit mehreren Jahrzehnten eigentlich bewährt hat. Es ist ja schon so ab für einen normalen Menschen so ab 5 Kilometer, 6 Kilometer nicht mehr angenehm. Und da oben, das ist fast Vakuum. Der Druck, der ist jetzt unter 10 Hektopascal, das ist ein Hundertstel des Bodendrucks, also da wäre es mit dem Atmen etwas schwierig.
Der Ballon zieht die Messsonde nach oben, der Wind treibt ihn dabei zur Seite. Die per Funk übermittelten Daten des GPS-Geräts zeigen, dass er zunächst 80 Kilometer Richtung Nordosten gedrückt wurde, dann hat er eine Höhe erreicht, in der Wind Richtung Südwest bläst und so kommt der Ballon jetzt langsam wieder zurück. Sein Durchmesser ist im minimalen Luftdruck der Stratosphäre inzwischen von 2 auf über 10 Meter angewachsen. Bald wird er platzen. Dann fällt die Sonde zurück zur Erde. Es ist sogar schon vorgekommen, dass eine von ihnen wieder genau auf dem Hohen Peißenberg gelandet ist. Im Flur des Wetterdienstgebäudes hängt eine große Landkarte an der Wand, gespickt mit bunten Nadeln.
Das zeigt die Fundorte der Sonden. Farblich auch unterschieden zwischen den verschiedenen Jahreszeiten. Und da sieht man auch schon mal ganz deutlich, dass im Winter und im Herbst, also die blauen und die roten Farben, stärker nach Osten verteilt sind. Dass wir eben im Winter viel stärker Westwind haben und die Sonde viel weiter nach Osten fliegt. Im Sommer, die Fundorte konzentrieren sich dann um den Hohen Peißenberg herum im Rahmen von etwa 100 Kilometern. Aber wir haben eben schon Sonden hier von über 400 Kilometer Entfernung im Ungarn gefunden. Hier am Neusiedler See, Plattensee in der Tschechei. Circa 500 Kilometer war eine der letzten, die wir gefunden haben. Oder nicht wir gefunden haben, aber wiederbekommen haben. Und über die Alpen sind sie auch schon geflogen bis nach Slowenien, wenn sehr viel Wind existiert.
Jede der in weißes Styropor verpackten Sonden trägt an ihrer Außenseite einen auffälligen Finderbrief. Bitte lesen steht in großen Lettern darauf. Auch eine Finderurkunde steckt in dem wasserdicht verpackten Umschlag darunter.
Damit die Leute, die Sonde finden, ja wissen, erstens was es ist und wo sie es wieder hinschicken sollen, damit sie auch ihr Geld kriegen. Da gibt es einen Finderlohn, mittlerweile sind es glaube ich 30 oder 40 Euro. Es gibt mittlerweile so Halbprofis, also so Funkamateure, die unsere Sonde verfolgen und die dann auch wissen vom Signale, wo sie runterkommt ungefähr. Und die sammeln die Sonden dann ein und dann so alle paar Wochen oder Monate kommt dann einer dann her und bringt dann so 10, 20 Sonden an. Das ist aber für die wahrscheinlich auch so eine Art Sport, dass sie da Jagd auf die Sonden machen. Für uns ist es gut. Also normalerweise die letzten Jahre, Jahrzehnte, kann man sagen, so über 50% bis maximal 60% der Sonden kommen zurück. Da gibt es dann Sonden, die dann 5, 6, 7 Mal wiederkommen und wiedergeflogen werden. Und man hat dann auch schon festgestellt, das Erstaunliche, dass solche Fundsonden gar nicht schlechter sind als die Nagel-9-Sonden, sondern manche sogar besser. Wahrscheinlich durch diese ganzen chemischen Vorgänge schon mal so konditioniert sind und dass die dann besser messen als eine nagelneue Sonde.
Rund 1.000 Euro beträgt der Neupreis einer Messsonde. 800 Euro davon können mit der Wiederverwendung eingespart werden. Zusätzliche Kosten kann allerdings die Landung verursachen, obwohl die Sonde zu leicht ist, um jemanden ernsthaft zu verletzen, der von ihr getroffen würde. Auch ein Zusammenstoß mit einer Flugzeugturbine hätte keine gravierenden Folgen, jedenfalls nicht für das Flugzeug.
Selbst wenn das durch ein Triebwerk gesaugt wird, passiert nichts. Also da ist eine Gans oder ein Schwan oder irgendwas gefährlicher als so eine Ozonsonde. Die wird es halt dann zerlegen und die wäre kaputt. Aber das Triebwerk würde weiterlaufen. Deswegen haben wir da keine Beschränkung, dass es nicht, oh, das dürfen sie nicht oder irgend sowas. Worst Case waren eigentlich die, wo sie in Hochspannungsleitungen gelandet sind, die dann abgeschaltet werden mussten, damit man sie bergen konnte. Für jetzt mal von Kosten her. Weil dann muss dann doch ganz schöner Aufwand betrieben werden, damit die Sonde da rausgeholt wird. Es hat auch Bauern schon gegeben, die sich beschwert haben und die wollten dann Schadenersatz, weil die Kühe keine Milch mehr geben, weil sie so erschrocken sind, als eine Sonde auf der Weide runtergefallen ist. Aber da waren die Chancen, glaube ich, recht gering. Der hat also keine Entschädigung bekommen.
Inzwischen schwebt der Höhenballon in 36 Kilometern Höhe, knapp 2 Stunden, nachdem Dietlin Petersen die Halteleine losgelassen hat.
Wir sind sehr zufrieden, zumal wir jetzt auch wieder den Empfang optimiert haben. Also er wird jetzt gleich platzen und danach wird es ausgewertet. Also kein Nachstart heute.
Zusammen mit ihrem Kollegen Ulf Köhler kann sie das Ende der Ballonfahrt am Verlauf der Kurven auf dem Computerbildschirm live verfolgen.
Jetzt bricht er zusammen.
Jetzt sieht man hier, dass es einbricht. Jetzt misst er nicht mehr. Ja, er fliegt so ein bisschen durch die Gegend, ein bisschen mal höher, mal niedriger.
Also jetzt kommt ins Tunnel. Demnächst müsste dann der Druck steigen, müsste der Ballon geplatzt sein.
Er wabert noch etwas rum.
Jetzt steigt er. Jetzt ist es passiert.
Ja.
Jetzt sind wir 5,6, davon 5,2. Jetzt müsste das Ping gleich kommen. Jetzt könnte er gehen. Ne?
Es war nur ein Witz. Der Arbeitstag auf dem Hohen Peißenberg hat zwar sehr früh begonnen, ist aber um 20 vor 9 keineswegs schon zu Ende.
Das sind im Prinzip ja die Rohdaten. Jetzt wird dann noch komplett ausgewertet. Heute dürfte uns wahrscheinlich die Messung mit den Spektrometern fehlen, die jetzt dann auch irgendwann sein müsste, damit man den Gesamtozongehalt kriegt, um die Sonde zu normieren oder zu korrigieren. Ansonsten gibt es genügend Sachen noch hier vorzubereiten, wie die nächsten Aufstiege. Die Kollegin hat mir gerade gesagt, dass ein Messgerät da oben auf dem Dach ausgestiegen ist, der eine Bruder. Das muss ich jetzt dann mal kontrollieren, was da los ist. Also das Tagwerk ist noch nicht vollbracht.